Deutschlandfunk, Information und Musik.
Es gibt gute Gründe, vorsichtig zu sein mit Vergleichen zwischen der Gegenwart und den späten 20er und frühen 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, den Lehrjahren des nationalsozialistischen Faschismus in Deutschland. Vergleiche können auf einem problematischen, verengten Geschichtsverständnis beruhen, können zu grob sein, sie können zu absichtsvoll sein. Es gibt aber zuweilen auch gute Gründe für das Gegenteil, nämlich ganz bewusst Vergleiche zu ziehen, Parallelen herzustellen. Solch ein Grund könnte der Blick nach Thüringen zum Jahresende 1929 sein, als die dortige Landtagswahl die NSDAP an die Regierungsverantwortung brachte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Weimarer Republik war das geschehen. Die Nationalsozialisten hatten ihr Ergebnis gegenüber der vorherigen Wahl mit 11,3% der Stimmen mehr als verdreifacht. Zusammen mit vier anderen Parteien bildete sie die Landesregierung in Thüringen ab Januar 1930, die Partner allesamt aus dem konservativ-bürgerlichen Lager. Die Ereignisse in Thüringen hat der Chemnitzer Historiker Alexander Gallus detailliert nachgezeichnet. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn zunächst gebeten, mit dem Januar 1930 in Thüringen weiterzumachen. Die NSDAP stellte in dieser Regierung 3 Jahre schon vor dem großen Wahlerfolg auf Reichsebene ihren ersten Landesminister.
Genau, am 23. Januar 1930 wird diese Landesregierung in Thüringen gebildet. Eine Regierung von vereinten nationalkonservativen Kräften und eben der NSDAP erstmals. Und dass es dazu kam, hatte aber auch noch einige Rangeleien und Kämpfe im Vorfeld gehabt. Denn Adolf Hitler, also der Anführer der NSDAP, nahm diesen Wahlerfolg in Thüringen sehr ernst und erblickte darin eine große Chance, eine erste entscheidende Machtposition für seine Partei zu erobern. Und er legte ganz großen Wert darauf, dass, so hat er das selbst bezeichnet, sein Spitzenmann, der promovierte Jurist Wilhelm Frick, Minister in Thüringen wird. Und darum gab es zunächst mal Kämpfe und Diskussionen mit den Vertretern der Deutschen Volkspartei, wenn man so will, noch den gemäßigsten Konservativen in der Regierung, die Schwierigkeiten hatten, Frick als Minister zu sehen, weil Frick beteiligt war am Hitlerputsch im Herbst 1923, der ja noch übrigens ganz frisch war. Und er wurde auch verurteilt wegen Beihilfe zum Hochverrat. Und das war natürlich eine kuriose Situation, dass nun dieser Mann ein Ministeramt einnehmen sollte. Und zwar, wie Hitler wollte, das Innenministerium und das Volksbildungsministerium. Aber gerade das Innenministerium ist natürlich kurios als ein Ministerium, was normalerweise auch für Rechtswahrung, Rechtssicherheit wichtig ist, dass dort jemand, der wegen Beihilfe zum Hochverrat verurteilt wurde, das Spitzenamt führen soll.
Und zugleich war es dann damit so, dass die NSDAP 2 Schlüsselressorts in die Hände bekam. Sie sagten das Innen- und Bildung. Und damit war ja ein direkter Einfluss da auf den Beamtenapparat, auf die Polizei, auf das Hochschulwesen, auf die Kultur. Also wenn man lernen will, wie Machtergreifung von innen heraus funktioniert, das wäre so eine Art Masterplan, oder?
Genau, das wissen wir auch im Übrigen aus einem Dokument, einem der seltenen Briefe von Hitler aus der Zeit, vom Februar 1930, wo er gewissermaßen diesen Masterplan, wie Sie sagen, ausformuliert. Und er dort schreibt, es müsse unbedingt dieser Spitzenbeamte von ihm, der aber gleichzeitig, so schreibt er, ein durchgekochter Nationalsozialist ist, der müsste diese beiden Ämter einnehmen, weil die eben auf Landesebene gemäß der Weimarer Reichsverfassung die meiste Verfügungsgewalt belassen, nämlich ganz kräftig in die Personalpolitik einzuschreiten, sowohl über das Innenministerium in den Polizei- und Beamtenapparat, also nicht ganz unwichtig, auch für die Exekutivgewalt und über das sozusagen Volksbildungsministerium, heute würde man Kultusministerium sagen, kann man sozusagen die Schulpolitik, auch die Besetzung der Lehrämter und auch die Universitäten, beziehungsweise vor allen Dingen die Landesuniversität Jena beeinflussen.
Wenn wir noch mal eins weiter zurückblättern in die Vergangenheit, dieser Wahlerfolg 1929, 1930 hatte ja eine Vorgeschichte. Es gab so etwas wie einen Gewöhnungsprozess an die Kräfte der äußersten Rechten, die ja ihrerseits auch bereit war, mit bürgerlich-konservativen zusammenzuarbeiten, immer dann, wenn es um den gemeinsamen Feind ging. Das waren dann linke Marxisten wie Sozialdemokraten und Kommunisten unterschiedslos zusammengefasst wurden. Dieses Zusammengehen des bürgerlich-konservativen Lagers mit der NSDAP, welche Rolle spielte das?
Also das spielte eine große Rolle. Insofern ist es auch so, was wir jetzt vielleicht im Nachhinein als einen großen Bruch wahrnehmen, 1929, 30, auch diese erste Regierungsbeteiligung der NSDAP auf Landesebene, das haben die Zeitgenossen gar nicht als so großen Bruch empfunden, weil es schon seit den Wahlen oder nach den Wahlen von 1924 gab es schon Bürgerblockregierung oder das war dann der Thüringer Ordnungsbund aus den konservativen Parteien, der von den Rechtsaußengruppierungen gestützt wurde. Das war 1924 dann die Vereinigte Völkische Liste, wo auch schon die Nationalsozialisten zugehörten. Da waren die zwar nicht an der Regierung beteiligt, haben aber eben so einen Bürgerblock gestützt. Und das hat sich dann 1927 in ähnlicher Form nochmal wiederholt. Insofern wurde das von den Zeitgenossen gar nicht als der große Bruch wahrgenommen.
Gab es in den Folgejahren, also nach dem Wahlerfolg 1930 der NSDAP in Thüringen, keine nennenswerten Versuche der bürgerlich-konservativen Parteien dagegen zu halten? Also um es unangemessen modern zu sagen, eine eigene Agenda dagegen zu setzen?
Nur begrenzt. Also erstens war ja da der Gewöhnungsprozess schon da. Also man hatte ja schon im Prinzip durch die Tolerierung durch die Völkischen sie indirekt mitregieren lassen. Das, was unter anderem schon 1925 dazu geführt hat, dass das Weimarer Bauhaus nach Dessau verlagert wurde, weil man da schon quasi flüchten musste. Und die Bürgerlichen hatten natürlich Angst vor diesem Machtverlust, dass sie nicht genug Stimmen haben und auch vielleicht Neuwahlen drohen und dann ein Einbruch daherkommt. Also insofern eine richtige eigene Agenda sehe ich nicht dagegen. Es gab zum Beispiel auch schon 1930 dann, als man merkte, wie der Wilhelm Frick insbesondere die nationalsozialistische Politik in Gang setzte, gab es ja ein frühes Misstrauensvotum gegen die Regierung. Das ist aber damals dann noch gescheitert, weil die DVP-Abgeordneten sich enthalten haben. Also man hat das dann noch mitgestützt. Ein weiterer Punkt, warum die Konservativen vielleicht, als sie merkten, Westgeisteskind wirklich die Nationalsozialisten sind, warum sie da nicht wirklich eingreifen konnten, das lag natürlich auch an der kollegialen Verfasstheit des thüringischen Regierungssystems. Es gab in dem Sinne gar keinen klassischen Ministerpräsidenten wie heute, sondern nur so einen Vorsitzenden des Staatsministeriums. Und das kollegiale Prinzip halt jedes einzelnen Ressorts war stärker ausgeprägt, als es heute war. Das heißt, es gab auch wenig Möglichkeiten, jetzt in die Politik dieses Innen- und Volksbildungsministers hineinzuregieren.
Hat Thüringen 1930 also vorgezeichnet, wie Demokratie und parlamentarische Ordnung gezielt von innen heraus zerstört werden konnten?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also in zweifacher Hinsicht. Einerseits eben, indem alle Möglichkeiten gewählt worden sind über Verwaltungshandeln, auch über ein Ermächtigungsgesetz, was dann verabschiedet wurde, auch sozusagen parallel oder jenseits des Parlaments Regierungshandeln durchzusetzen. Und das erinnerte dann schon im Kleinen auch an die sogenannte Gleichschaltungspolitik nach 1933. Das war das eine, also durch geschicktes Verwaltungshandeln, was sozusagen formal den Anschein zumindest erwecken sollte, verfassungskonform zu sein. Und eben durch dieses Ermächtigungsgesetz, was das Parlament außer Kraft gesetzt hat, wo im Übrigen der SPD-Abgeordnete Hermann Louis Brill schon gesagt hat, das wäre schon eine Faschisierung des Parlamentarismus in der Zeit gewesen und hätte sozusagen ein zentrales Vorpostengefecht angezeigt zwischen Demokratie und Diktatur. Das war einer, der sehr klar, sehr frühzeitig gesehen hat. Das war das eine. Und das andere war das Austesten, wie weit man die nationalsozialistische Ideologie treiben konnte, auch im Realen. Und das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt gewesen oder der wichtigere, dass man einen Kulturkampf angefacht hat. Und eben gegen das Weimarer Bauhaus, gegen die Moderne, eine Gegenmoderne gesetzt hat, auch Erlasse verkündet hat, die gerade kulturpolitisch äußerst scharf waren und aus im rückwirkend eigentlich nur Kopfschütteln und Entsetzen auslösen können, damals aber eher für Spott und Belustigung gesorgt haben, also vielleicht gar nicht ernst genug genommen worden sind.
Das heißt aber zugleich, wer im Berlin der 1930er und folgenden Jahre in der konservativen Politik, in Kreisen der Industrie, in Kreisen der Wirtschaft aufmerksam hingesehen hätte, was in Thüringen passiert, wenn man sich der NSDAP zur Seite stellt, der hätte ahnen und sehen können, was ab 1933 passiert. Ist es zu weit gegriffen?
Nein, dem würde ich zustimmen. Das ist rückwirkend mindestens ein Experimentierfeld gewesen. Und das hat im Kleinen vieles gezeigt, wie es dann auch nach dem Januar 33 auf Reichsebene vonstatten gehen sollte. Also insofern war das schon ein gehöriges Maß an Blindheit, wenn man so will. Andererseits kommt natürlich auch ein Maß an vielleicht ideologischer Verbundenheit dazu. Also, dass man viele Dinge, die uns sozusagen entsetzlich vorkommen, vielleicht gar nicht als so entsetzlich wahrgenommen hat. Anders ist das eigentlich kaum zu erklären. Und das Zweite ist vielleicht, dass man natürlich Thüringen, wenn man denn auch warnend das wahrgenommen hat. Es gab ja auch durchaus DVP-Leute, es war ja auch die Partei von Gustav Stresemann, die sicherlich keine Sympathien mit dem NS-Kurs hatten. Also zum Beispiel der Reichstagsabgeordnete Siegfried von Kardorff, der hat schon sozusagen angesichts dieser Koalitionsbildung gesagt, ihm tut es in der Seele weh, in welcher Gesellschaft ich euch dort sehe, also zu seinen Parteigenossen. Da gab es schon einige, die das als Gefahr gesehen haben, aber es war eben eine Minderheit und man hat Thüringen auch, glaube ich, nicht sehr ernst genommen.
Nun gehen Historiker ja mit äußerst spitzen Fingern daran, aus historischen Verläufen Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Und die Bundesrepublik in den frühen 2020ern ist ja nicht Weimar. Und die AfD ist trotz in Teilen anerkannter Verfassungsfeindlichkeit auch nicht die NSDAP, um die Brücke schon mal zu bauen. Aber meine Frage an Sie, gibt es nicht zumindest Muster, die man doch wiedererkennt?
Ja, also Sie haben schon zu Recht gesagt, dass man es nicht zu weit treiben sollte mit den historischen Analogien, also AfD und NSDAP nicht gleichzusetzen. Auch die ganzen Zeitumstände sind natürlich anders. Es ist jetzt nicht eine Gesellschaft, die mit einem Kriegstrauma und mit der Niederlage von Versailles sozusagen konfrontiert ist und sozusagen eine durch und durch nationalistische Stimmung auch ermöglicht. Das sind sicherlich große Unterschiede, aber ich würde schon auch sagen, dass es ein mahnendes Beispiel ist, auch zum Teil, wie schleichend Demokratie sozusagen hinterfragt werden kann und aufgelöst werden kann und auch, wie gefährlich es sein kann, mit Rechtsextremisten eine Koalition einzugehen in der Auffassung, dass man sie, weil sie ja die Minderheit vielleicht noch wären in dieser Koalition, ja irgendwie klein halten kann und auch, wenn sie am Regierungshandeln beteiligt sind, sie ja die Realität und die Schwierigkeiten des Regierens kennenlernen, dass sie dort milder würden in ihrer Ideologie. Also das sieht man an diesem Thüringer Fall von 1930, 31 dann, dass dem nicht so war. Und das ist der eine Punkt. Der andere, wo ich auch Parallelen sehe, ist eben dieser Kulturkampf, der damals von der NSDAP getrieben wurde und der ja zum Teil heute eben auch auf ideologischer Ebene von der AfD getrieben wird. Und gerade wenn man an Thüringen denkt mit ihrem Vorsitzenden Björn Höcke, der auch immer wieder ganz bewusst meines Erachtens diese Provokation wählt, sich sozusagen dem Nationalsozialismus auch sprachlich in der Schärfe anzudienen.
Das heißt, die Parallelen zu bemühen, ist nicht völlig ahistorisch und nach Ihrer Meinung auch nicht falsch.
Ja, also so würde ich das sagen. Auf jeden Fall, vergleichen ist ja nie falsch und natürlich bietet sich's an, einmal auf ideologischer Ebene, aber auch, ja, was zu erwarten ist, auch von im Regierungshandeln. Also das würde ich schon sagen, dass das sich anbietet, diesen Vergleich zu wählen.
Alexander Gallus war das, Historiker und Politikwissenschaftler, Professor an der TU Chemnitz.